Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Podcast zum Thema Fluggeschichte. In der heutigen Folge 1 möchte ich damit beginnen, euch Wissenswertes über die Anfänge der Fliegerei zu vermitteln. Ich werde euch vielleicht seltsame Geschichten erzählen. Geschichten, die überliefert wurden von fliegenden Schiffen, von Himmelswagen oder gar über künstliche Schwingflügel. Dazu werde ich in der Zeit weit zurückgehen und einige überlieferte Informationen zum Thema Fliegen und zum Thema Flugmaschine geben. Ich möchte vorausschicken, dass manche meiner folgenden Interpretationen von anderen Personen vielleicht in einer anderen Form gegeben werden könnten. Aber darauf kommt es im Moment nicht an, denn im Vordergrund soll das Thema Fliegen stehen und die Fantasie soll zu diesem Thema auch etwas Freiraum zur Verfügung gestellt bekommen. Gerade wenn es um die Zeit im Mittelalter und über die Entwicklung des Fluggedanken geht. Gehen wir nun in der Zeit zurück, und zwar in eine Zeit weit vor unserer Zeitrechnung und aus der Sagen und Geschichten die ersten Gedanken des Fliegens übermittelten. Solche klassischen Sagen sind zum Beispiel die Geschichte von Daedalus und Ikarus oder die Geschichte von Wieland dem Schmied, der mit selbstgebauten Flügeln versuchte, aus der Gefangenschaft zu fliehen. Die meisten Zuhörer werden diese Sagen mit Sicherheit kennen. Und es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass diese Geschichten die weitere Entwicklung des Fluggedanken mit beeinflusst haben. Als der Mensch dann nun bis zum Ende des 19. Jahrhunderts versuchte, sich mit künstlichen Flügeln und Flugapparaten wie ein Vogel in die Luft zu erheben, begann das aufregendste Zeitalter der Technik, der wissenschaftliche Bau von Flugapparaten. Das Thema der Flugtechnik und die Geschichten um die Entwicklung der ersten Flugapparate haben bis heute ihre Faszination nicht verloren. Seit jeher war es tiefster Wunsch eines großen Teils der Menschheit, sich in die Luft zu erheben und wie ein Vogel gleich zu fliegen. Aber bis dahin sollte noch ein langer, harter und opferreicher Weg zu absolvieren sein, der zu Beginn aber auch allen Fantasien und Fantastereien freien Lauf ließ. Viele Gedanken wurden niedergeschrieben, viele Experimente wurden durchgeführt, unterschiedliche Theorien wurden entwickelt und somit auch unterschiedliche Wege eingeschlagen, die dann nach vielen hundert Jahren an einem Punkt wieder zusammenführten. In dieser ersten Folge beginne ich Mitte des 15. Jahrhunderts, an dem Punkt der Geschichte, an dem sich ein Genie namens Leonardo da Vinci erstmalig wissenschaftlich mit dem Fluggedanken befasste. Die Nachahmung des Vogelfluges stand in dieser Zeit im Vordergrund und dieser Gedanke beschäftigte viele Menschen bis weit in das 18. Jahrhundert hinein. Es stellte sich nun die Hauptfrage, ob es möglich ist, dass ein Mensch mit künstlichen Flügen in die Luft sich erheben kann. Oder anders formuliert, kann ein Objekt, welches schwerer als Luft ist, fliegen? Entsprechend den handwerklichen Fähigkeiten in dieser Zeit war die Lösung dieses Problems in der Ausführung relativ beschränkt. Des Weiteren fehlten grundlegende Kenntnisse über das Fliegen allgemein. Mit der Herausbildung der ersten wissenschaftlichen Ideen aber und den praktischen Grundlagen soll dieser erste Teil enden. Der zweite Teil bzw. die zweite Folge wird die Weiterentwicklung dieser Erkenntnisse aufnehmen und die Leistung der wichtigsten Experimentatoren bis hin zum ersten Motorflug beschreiben. Das Mittelalter war geprägt von einer Vielzahl an Gedanken und Fantasien zur Problematik des Fliegens, welche aus der Sehnsucht heraus entstand, sich wie ein Vogel in die Luft zu erheben, die Welt von oben zu betrachten oder weite Entfernungen in der Luft mühelos zu überwinden. Die erste Darstellung eines sogenannten fliegenden Objektes finden wir auf einem Kunstwerk von Hieronymus Bosch aus dem Jahre 1489. Auf diesem dreiteiligen Kunstwerk, einem Altargemälde mit dem Titel »Die Versuchung des heiligen Antonius«, stellt der Künstler am Himmel seltsame Kreaturen dar. Sollen dies etwa Luftschiffe sein? Bei genauem Hinsehen erkennt man auch die typischen Merkmale dieser fliegenden Objekte. Da waren ein sehr gut erkennbarer Bootsrumpf zu sehen, ein Mast und sogar ein Segel, sowie tierische oder vogelähnliche Gebilde mit Flügeln, die mit dem Bootsrumpf unmittelbar eng verbunden waren. Diese Objekte flogen offensichtlich aufeinander zu und befanden sich in einer kriegerischen Auseinandersetzung zueinander. Diese seltsamen Kreaturen sahen wirklich oder sehen wirklich aus wie Luftschiffe. Nein, in Wirklichkeit sind sie eher wie eine Kombination aus Vogel und Boot. Sehr surreal. Ich empfehle jedem einmal bei Wikipedia sich das Gemälde von Bosch anzuschauen. Sehr interessant, aber auch sehr bedrückend. Beim Betrachten des Gemäldes drängen sich folgende Fragen aber förmlich auf. Handelt es sich hier um die erste Darstellung eines Luftkampfes? Beim genaueren Betrachten dieses Werkes könnte man mit viel Fantasie eine Lanze und einen Schild erkennen. Sogar Rauchwolken von Schusswaffen. Oder waren es Antriebsmaschinen, die Abgase erzeugten? War es Fantasie oder war es eine Vision des Künstlers, der voraussah, dass über 400 Jahre später in mörderischen Kriegen gewaltige Luftkämpfe ausgetragen werden würden? Oder war es eine Prophezeiung, welche sich in schrecklicher Art und Weise in späterer Zeit bewahrheiten sollte? Diese Fragen können und werden wir heute hier nicht beantworten können, zumindest nicht wissenschaftlich. Der Glaube an die Fantasie waren in dieser Zeit mit Sicherheit der Antrieb für solche Werke, aber mit Wissenschaft hatte das nun wirklich nichts zu tun. Von vielen, welche mit dieser Fantasie beseelt waren, ist vor allem ein Mann aus dieser Zeit zu nennen. Es war der alles überragende Leonardo da Vinci, der als erster Mensch versuchte, den Fluggedanken bzw. den Flugvorgang wissenschaftlich zu erarbeiten und zu erklären. Für Leonardo war diese Aufgabe zum technisch-wissenschaftlichen Lebenswerk geworden. Als Erfinder, Naturforscher und begnadeter Mechaniker war er bemüht, auf vielen Gebieten die Nachahmung der Natur mit Hilfe von mechanischen Mitteln zu bewerkstelligen. Vor allem hatte es ihm das genaue Studium des Vogelfluges angetan, wie es im Laufe weiterer Jahrhunderte viele danach nach ihm auch durchgeführt haben, bis hin zu Otto Lilienthal. Leonardos wissenschaftlich-technische Untersuchungen galten in erster Linie dem Flugverhalten der Fledermaus. Entsprechend waren auch seine ersten mechanischen Experimente dokumentiert, zum Beispiel in einer Sammlung von annähernd 160 Skizzen im Rahmen seiner fast 5000 Seiten umfassenden Niederschrift, ausschließlich dem Schwingenflug der Vögel gewidmet. Punkt für Punkt schrieb er seine Gedanken und Erkenntnisse zum Aufbau eines Fluggerätes, zur Flugstabilität und zur Gleichgewichtsproblematik nieder. Sein Hauptgedanke war aber, dass ein Mensch mit Hilfe der Muskelkraft seiner Beine ein Fluggerät bedienen konnte und sich in die Luft erheben sollte. Die Spannweite seines Flügelapparates betrug ca. 18 Meter und für eine etwaige Erprobung des Gerätes gab er sogar den Hinweis, diese über einem Gewässer durchführen zu lassen, um Verletzungen des Fliegenden oder gar die totale Zerstörung des Fluggerätes zu verhindern. Theoretische Erkenntnisse Leonardos sind überaus erstaunlich, dachte er doch an so viele Möglichkeiten und Eventualitäten. Er erkannte vollkommen richtig das Prinzip eines Hubschraubers, den er auch skizzierte. Er erdachte den ersten Fallschirm und glaubte fest daran, dass ein Mensch mit Schwingflügeln wie ein Vogel fliegen könnte. Erkannte aber nicht, die Problematik des Verhältnisses der Muskelkraft zum Körpergewicht, beim Menschen wie auch beim Vogel. Trotz seiner wissenschaftlichen Vorgehensweise erkannte er auch nicht das Wirkungsprinzip einer Windmühle. Dabei war es das gleiche Prinzip wie beim Hubschrauber, nur mit horizontaler Wirkung. Auch seine Kenntnisse über die stabilisierende Wirkung eines Höhenleitwerks bzw. über die Funktion eines Höhenruders sollen hier nicht unerwähnt bleiben. Klar und eindeutig erkannte er diese für den Flug nützlichen Elemente eines Flugapparates und beschrieb diese anhand des Verhaltens der Vögel im Fluge. Der Segelflug der Vögel, fand in seinen Arbeiten leider keine wissenschaftliche Beachtung. Er bewunderte lediglich den majestätischen Flug großer Greifvögel, welche ohne Flügelschlag große Entfernungen zurücklegen und über Grund lange Zeit kreisen konnten. Eine Hinwendung aber zum praktischen Gleitflug mit starren Flügeln konnte diese Beobachtung aber nicht bewirken. Und somit untersuchte und zeichnete, geschweige denn baute er auch nicht, ein solches Fluggerät. Jedenfalls sind keine Zeichnungen dieser Art bekannt. Weder der Gleitflug der Vögel noch die Strömungsversuche im Wasser, die Leonardo unternahm, gaben in der nachfolgenden Zeit Impulse zur weiteren Entwicklung von Flugapparaten. Wahrscheinlich, weil seine Forschungen mit der Zeit in Vergessenheit geraten sind. Selbst die sich im Wind drehenden Windmühlenflügel gaben den Wissenschaftlern keine Denkanstöße. Er erkannte auch nicht den Sachverhalt, dass wenn ein solcher Windflügel bei Windstille gedreht würde, eine je nach Stellung der Flügel Luftströmung erzeugt wird, welche Druck oder Zug verursachen kann. Dabei funktionierte, zwar nur theoretisch, seine konstruierte Hubschraube nach dem gleichen Prinzip, nur dass die Wirkung nicht horizontal, sondern vertikal erfolgte. Leonardo stand eigentlich kurz vor der Lösung des Wirkungsprinzips eines Antriebes, er erkannte aber dies leider nicht. Nebenbei bemerkt, er führte alle seine Erläuterungen zu seinen Zeichnungen in Spiegelschrift aus, wahrscheinlich aus Angst vor Spionen der Kirche oder vor anderen Widersachern. Er war damals seiner Zeit weit voraus und aufgrund der herrschenden Gesellschaftsordnung musste er mit der Verfolgung durch die Inquisition rechnen. Die Wissenschaft und der technische Fortschritt passten nicht in das Weltbild der Kirche und wurden als Werkzeuge des Teufels symbolisiert. Es liegt nahe, dass Leonardo aus diesem Grund seine Unterlagen in Spielschrift versah und immer unter Verschluss hielt. Selbst seine Erben schenkten nach seinem Tod diesen wichtigen Aufzeichnungen keine Beachtung. Erst zum Ende des 18. Jahrhunderts begann der Physiker J.B. Venturi mit der Veröffentlichung des Nachlasses. Die Erkenntnisse über den Vogelflug wurden sogar erst 1893 gedruckt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Letztendlich blieben Leonardo nur sein Wissen und die daraus abgeleiteten Theorien, welche er durch seine Fertigkeiten im Bau eines Schwingflügelapparates umzusetzen versuchte. Mit diesen Erkenntnissen wäre es ihm auch gelungen, ein Gleitfluggerät zu konstruieren. Aber das schien ihm wohl nicht spektakulär genug. Nach Aussagen vieler Luftfahrthistoriker, basierend auf seinen Niederschriften, wurden weder Schwing- noch Gleitflugversuche durchgeführt. Dennoch war er einer der genialsten, wenn nicht sogar der genialste Mann seiner Zeit. Aufgrund der Tatsache, dass sein Nachlass erst sehr spät bekannt wurde, sollte 400 Jahre später der Gleitflug wichtigster Bestandteil bei der Entwicklung des mechanischen Fluges und letztendlich des Übergangs zum Motorflug werden. Ein besonderes Beispiel für die Fantasie in den Gedankenfehler war die Erfindung des Brasilianers Bartolomeo Lorenzo de Gusmão. Er zeichnete ein Luftschiff, welches im Aussehen sehr einem Vogel ähnelte und ein Beweis dafür war, dass die Vorstellung, wie ein Vogel oder mit einem vogelähnlichen Gerät in die Luft zu steigen, bis in das 18. Jahrhundert getragen wurde. Seine Vision war eine Mischung aus Vogel und Boot und hatte erstaunlicherweise viel Ähnlichkeit mit den Gebilden, die Bosch bereits in seinen Kunstwerken verewigte. Guzman trug sein Projekt 1709 dem damaligen König von Portugal vor, bat um Unterstützung zum Bau eines solchen Schiffes und pries es mit einer Vielfalt von Vorteilen dem König an, natürlich ohne Erfolg. Die Tragflächen seines Flugschiffes sollten ausschließlich der Gleichgewichtssteuerung und das Ruder am Heck, ähnlich dem eines Ruders bei Schiffen, sollte für die Richtungsänderung dienen. Interessant aber war, dass der Auftrieb nicht nur durch einen Ballon, sondern durch die angebliche Anziehungskraft des Bernsteins und zweier geheimnisvoller Kugeln aus Magneteisenstein erzielt werden. Eine doch nach heutigem Wissensstand mehr utopische und unwissenschaftliche Lösung, die keinerlei weitere Untersuchung bedarf. Guzmão soll aber nicht nur ein Fantast gewesen sein, ihm werden Versuche bzw. Experimente mit kleinen Heißluftballons nachgesagt, wie dies auch in den verschiedenen Quellen bestätigt wird. Diese hat er erfolgreich in Portugal am Hofe des Königs durchgeführt. Auch Versuche mit Gleitflugapparaten, kleine Modelle, wurden über den Brasilianer berichtet. Ein anderer Kollege mit dem Namen Eberhard Christian Kindermann ist vielen vielleicht auch schon aufgefallen, war ebenfalls ein Vertreter der Luftschifffantasien. Er verfasste im Jahr 1744 eine Schrift mit dem Titel »Die geschwinde Reise auf dem Luftschiff nach der oberen Welt« in starker Anlehnung an den Entwurf von Francesco Lanas Luftbarke aus dem Jahre 1670 beschrieb er hier den Bau eines Luftschiffes als Beleg dafür, dass er nicht ganz unwissend zum Thema Luftschifffahrt seiner Zeit war und alle bis dahin veröffentlichten Abhandlungen kannte und studiert hatte natürlich. Sein handschriftliches Manuskript Physia Sacra, heilige Naturlehre. Aus dem Jahr 1748 fügte er unwirkliche utopische Zeichnungen hinzu, wie zum Beispiel seinen Segelkahn. Der Kahn war so groß, ja sagen wir mal wie ein Ruderboot und ausgestattet mit Vogelflügeln, einem Vogelschwanz und einem großen Segel, um durch die Luft mit dem Wind vorwärts zu kommen. Soweit so gut. Das hat aber schon Bosch in seinem Kunstwerk gezeigt und das 250 Jahre vor Kindermann. Etwas richtig Neues ist ihm also nicht eingefallen. Beim Bau dieses Schiffes hatte er sich auch nicht sehr viel Mühe gegeben, denn alles wurde entweder der Natur oder bereits existierender Technik entlehnt. Zum Beispiel dem Schiffbau. Sein Wunschtraum war, dass diese Art zu reisen eines Tages Wirklichkeit wird. Wissenschaftlich belegen und technisch bewerkstelligen konnte er seine Utopien nicht. Und doch wurden sie später wahr. Die Erkenntnisse vieler Experimentatoren von der Schaffenszeit Leonardos an bis 1800 bewiesen mehrfach, dass ein Schwingflügelapparat nicht durch menschliche Muskelkraft zum Fliegen gebracht werden konnte. Der italienische Naturforscher und Physiker Giovanni Alfonso Borelli kam in seiner Schrift über die Bewegung der Tiere zu dem Schluss, wenn man die Frage stellt, ob ein Mensch mit eigener Kraft fliegen kann, dann ist klar, dass die Kraft seiner Muskeln viel zu klein ist. Denn bei den Vögeln beträgt das Gewicht der zum Schlagen dienenden Muskeln nicht weniger als ein Sechstel des gesamten Körpergewichtes. Beim Menschen hingegen beträgt das Verhältnis noch nicht einmal 1 zu 100. Trotz dieser eindeutigen und logischen Feststellung starben die von der Idee des Muskelkraftfliegens Besessenen nicht aus. Viele Experimentatoren stürzten sich zu Tode oder blieben nach ihren missglückten Versuchen lebenslang ein Krüppel. Auch der Uhrmachermeister Jakob Degen und Albrecht Ludwig Berblinger, auch als Schneider von Ulm bekannt, konnten nicht den Beweis erbringen, dass Fliegen mit einem Flügelschlagapparat möglich ist. Zu erwähnen ist aber wichtig, dass der Schweizer Degen im Jahr 1808 in Wien einen interessanten Versuch unternahm, der die Feststellung von Borelli noch bekräftigte. Er soll sein eigenes Körpergewicht mit einem Gegengewicht verringert haben, indem er sich einen Strick um den Leib band und diesen über eine Umlenkrolle an der Decke eines hohen Saales führte und am anderen Ende einen Sandsack zu befestigen. Er verringerte somit sein Körpergewicht um fast die Hälfte und soll mit Hilfe seiner Flügel wenige Sekunden lang einige Meter hoch gestiegen sein. Der Ort dieses Versuches ist beim Vergleich historischer Quellen nicht eindeutig festgelegt. Bereits im Jahre 1807 präsentierte er sein bemerkenswertes Fluggerät, welches aus sehr leichtem Material wie Schilfrohr, Bambus, Seidenfäden und Papier gefertigt war. Die Spannweite betrug ca. 6,70 m, die gesamte Flügelfläche maß ca. 12 Quadratmeter und das Gewicht betrug nur 14 Kilogramm. Besonders interessant war die Anfertigung der Flächen. Diese waren mit Ventilklappen ausgestattet, welche sich beim Heben der Flügel öffneten und beim Senken der Flügel wieder schlossen. So sollte die Luftströmung unter der Flügelfläche bleiben. Trotz dieser doch schon sehr ausgefallenen Technik konnte sich Degen nicht selbstständig vom Boden abheben, da seine Muskelkraft nicht ausreichte. Im gleichen Jahr benutzte er einen kleinen Wasserstoffballon, um den Effekt der Gewichtsminderung zu erzielen und konnte so unter freiem Himmel aufsteigen. Eine Veränderung des Standortes, also das Zurücklegen einer bestimmten Wegstrecke in der Luft, konnte er aber mit seinem Flügelschlagapparat nicht vollführen. Animiert durch Degens Versuche führte Berblinger seinen Apparat im Jahr 1811 vor, mit der Absicht, die Donau überqueren zu wollen. Der Versuch scheiterte aber mit einem fast senkrechten Fall von der Mauer der Ulmer Adlerbastei kläglich im Wasser. Der französische Mathematiker Porton entwarf 1768 einen von Muskelkraft angetriebenen Hubschrauber mit 2 Schrauben. Eine Schraube sollte den Auftrieb und die andere den Vortrieb bewerkstelligen. Dieses Gerät wurde nie gebaut. Die Beschreibung gilt aber als erste Erwähnung für die Benutzung eines horizontalen Antriebs. Auch der russische Wissenschaftler Lomonossow soll bereits im 1754 einen Hubschrauber mit 2 gegenläufigen Rotoren als Modell gebaut haben. Dieses Modell wurde von einem Uhrwerk angetrieben und erfolgreich soll es geflogen sein. Wenden wir uns nun einem anderen Fluggerät zu, dem Flugdrachen. Seine Geschichte kann man bis weit in das China vor unserer Zeitrechnung zurückverfolgen. Und er wurde vielfach erwähnt und war während dieser Zeit immer präsent. Er hatte aber nur eher den Charakter eines Zeitvertreibes, so nenne ich es mal, was sich bis in das 18. Jahrhundert hinein auch nicht ändern sollte. Der Fantasie beim Bauen von Flugdrachen ließ man freien Lauf, und so wurden die Gebilde immer größer, bis eines Tages im Jahr 1745 ein Mann einen so großen Papierdrachen baute, der ihn bei kräftigem Wind in die Höhe zog. Das war aber nicht das erste Mal, dass dieses Phänomen auftrat. Bereits im Jahr 1716 erkannte der schwedische Gelehrte Emanuel Swedenborg diese Auftriebswirkung an starren Tragflächen und veröffentlichte den Entwurf eines Gleiters, dessen Flugfähigkeit er seltsamerweise aus zwei verschiedenen Sichtweisen zu erklären versuchte. Erstens durch das Schweben der Vögel, also mit der Beobachtung des Vogelfluges, und zweitens durch die Flugeigenschaften eines Drachens. Auf einer Zeichnung ist die Ähnlichkeit mit einer fliegenden Untertasse, so nenne ich es mal, nicht zu leugnen. Im gleichen Jahr schrieb Swedenborg in der Zeitschrift Daedalus Hyperboreus: Es ist leichter, über eine Flugmaschine zu reden, als sie zu bauen und in die Luft zu bringen. Denn ein Flugapparat in die Luft zu führen, kostet mehr Kraft und weniger Gewicht, als der menschliche Körper besitzt. Klug gesprochen. Swedenborg verfasste zwar die Bauanleitung und eine Art Bedienungsanleitung für die Handhabung seines Drachens, gebaut hat er dieses Gerät aber nicht. Theoretisch war auch Swedenborg seiner Zeit weit voraus, nahm die später angewandten Methoden für den Gleit- und Segelflug vorweg. Sein Fluggerät blieb dennoch erfolglos, da ihm die Grundkenntnisse der Steuerung und der Stabilität unbekannt waren. Knapp 50 Jahre später entwickelte der deutsche Melchior Bauer, der Sohn eines Bauern, ein Projekt, das ihn trotz seines Scheiterns in die Gilde der Flugpioniere hob. Dieser Melchior Bauer verwendete erstmalig eine Drachenkonstruktion und kombinierte es mit einer Art Antriebssystem. Im Staatsarchiv Weimar wurde 1921 die Niederschrift der Konstruktion entdeckt und bewies die hohe technische Begabtheit des jungen Autodidakten. Der Himmelswagen, so nannte ihn Bauer, sollte keine beweglichen Flügel, sondern zwei starre Tragflächen, ähnlich die eines Drachen, besitzen, die den nötigen Auftrieb erzeugen sollten. Unter den Tragflächen, welche er Himmel nannte, brachte er senkrechte Leitflächen und kleine Flügel an, die der Bediener auf- und abbewegen sollte. Diese mechanische Einrichtung sollte eine Art Motor, eine Art Windturbine darstellen, die zur Fortbewegung des Fluggerätes in der Luft dienen sollte. Seine Flugzeughandschrift, welche mit diversen Zeichnungen versehen war, fand kein offenes Ohr. Leider. Die finanziellen Mittel zur Verwirklichung seines Projektes wurden ihm an jeder Stelle verweigert und so war es zum Scheitern verurteilt. Obwohl die fortschrittlichen Gedanken und Pläne von Bauer und von Swedenborg keine konkreten Vorstellungen über die schwergewichtigsten Themen wie die Steuerung und Flugstabilität ihrer Fluggeräte zuließen, kann ein technologischer Fortschritt nicht geleugnet werden. Eine technische Verwirklichung der Geräte hätte aber ein Gleitflug noch nicht realisieren können. Und so nahmen sie auch keinen Einfluss auf die künftige Entwicklung der Luftfahrt, zumal die Arbeit von Bauer, wie schon angeführt, erst 1921 der Öffentlichkeit bekannt wurde. Unter Nichtberücksichtigung der Entwicklung der Ballonfahrerei, welche 1783 ihren Anfang nahm und ebenfalls eine wichtige Etappe in der Entwicklung der Luftfahrt darstellt, möchte ich hier einen kleinen Zeitsprung vornehmen und zum Beginn der industriellen Revolution in England die Fährte wieder aufnehmen. Die überaus schnelle Entwicklung der Wissenschaft und damit eng verbunden die Technik der Industrie hatte natürlich Einfluss auf die theoretischen und praktischen Elemente zur Lösung des Flugproblems. Die Dampfmaschine entwickelte sich zu einem vorrangigen Antrieb für Transportmittel, wie dem so genannten Dampfwagen, dem Vorläufer des späteren Automobils, und natürlich auch in der Schifffahrt. Die Dampflokomotive wurde gebaut und damit ein neues Zeitalter der Personen- und Frachtbeförderung eingeleitet. Zugleich gab es erstaunlicherweise wieder vermehrt Fürsprecher der Schwingflügelbauweise bei der Konstruktion von Flugapparaten, da man annahm, dass die Kraft der Dampfmaschinen jetzt ausreichen würde, ein solches Gerät mit Antriebsenergie versorgen zu können. Diese Gedanken sollen aber an dieser Stelle nicht weiter verfolgt werden, obwohl diese Art der Flugtechnik sogar noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts hinein Ansporn für einige wenige Flugpioniere blieb, so auch für die Brüder Lilienthal, die in den Jahren 1866-67 ihren ersten Flügelschlagapparat bauten. Während sich Otto Lilienthal den Gleitflugapparaten zuwandte, versuchte Gustav Lilienthal über viele Jahre seinen Schwingflügler weit zu verbessern. Er zerbrach leider an dieser fixen Idee. So, das war die Folge 1 meines Postcards Fluggeschichte zum Thema die Anfänge der Fliegerei. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr bei Folge 2 wieder mit dabei seid. Kurz noch ein Hinweis in eigener Sache. Auf meiner Webseite Fluggeschichte unter www.flugzeuglegenden.de könnt ihr in einigen Dateien Einsicht nehmen, die Bilder und Zeichnungen zum Schaffen der in Folge 1 genannten Flugpioniere beinhalten. Damit könnt ihr euch vielleicht noch ein besseres Bild zu meinem Vortrag machen. Zudem findet ihr noch viele weitere Informationen zu meinen Veröffentlichungen. Vielleicht ist da auch etwas Passendes für euch dabei. Bleibt also locker und lest ab und zu auch mal ein kleines Büchlein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal in 14 Tagen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.